Du. Eine Frage, die wir schnell verbinden oder die uns schnell erreicht in Situationen des Leides, persönlicher, schwieriger Erfahrungen, drängt sie sich uns immer wieder auf: Wo bist du? Eine Frage, bei der wir vielleicht das Gefühl haben, dass ihr Ursprung genau in diesen Leitsituationen liegt. Wie gerade in diesem ersten Teil des Poetry Slams, eines besonderen rhythmischen Gedichtes, wird deutlich, dass Gott eigentlich derjenige ist, der uns zuerst diese Frage stellt. Im Paradies. Wo bist du, Mensch? Nach dem Sündenfall Gott auf der Suche nach dem Menschen, um ihm wieder neu zu begegnen. Wo bist du? Keine theoretische Frage. Wenn die Ehe eines guten Freundes zerbricht, dem ich schon viele Jahre meines Lebens geteilt habe, klar kann man immer wieder sagen, naja, Untreue führt dazu, dass eine Ehe kaputt geht. Aber warum hat Gott nicht Stärke gegeben? Warum nicht Widerstand? Wo bist du? Wo bist du? Ihr wisst um Thilo und Sonja, 5 Jahre lang auf und ab von gesund werden bis nicht überleben. Wo bist du? Wo bist du? Diese Frage stellt sich mir auch, wenn ich mit einer Flüchtlingsfamilie zu tun habe, nicht nur einer, aber von einer möchte ich euch erzählen. Fatime und Besim. Sie kommen leider aus dem Kosovo. Kosovo ist nach deutschen Maßstäben ein sicheres Herkunftsland. Für sie gibt es keine Perspektive, hier zu bleiben. Was für sie aber Sicherheit heißt, gestaltet sich so, dass sie, um die Sozialhilfe des Landes zu bekommen, ja, im Kosovo gibt es eine Sozialhilfe, die macht für eine 4-köpfige Familie 65 Euro aus. 50 Euro davon zahlt man in der Regel Schmiergeld an denjenigen, der diese 65 Euro ausbezahlt. Keine Perspektive für Beruf, man ist nicht in der richtigen Familie, hat nicht die richtigen Beziehungen, kein Arbeitsplatz, weil das Geld fehlt, um jemanden zu bestechen, der einem wenigstens ein Tagegeld danach irgendwie möglich macht, auch irgendwie irrsinnig. Wo bist du, Gott? Die Frage haben Sie sich nicht gestellt, Sie sind keine Christen, aber mir stellt sich diese Frage. Wenn die Mutter mittlerweile 3-mal versucht, ihr Leben zu beenden, weil sie mit dieser mangelnden Perspektive, mit dieser Unsicherheit nicht klarkommt. Keine theoretische Frage, wo bist du, Gott, sondern eine Frage, und ihr werdet sicherlich längst Situationen vor eurem inneren Auge haben, wo euch diese Frage vielleicht begegnet ist, wo ihr sie euch gestellt habt. Ich möchte gerne mit euch eine Geschichte lesen im Buch Ruth, dort auch im ersten Kapitel. Wir lesen nur einen kleinen Teil dieser Familiengeschichte, dieses Familiendramas, sage ich mal in Anführungsstrichen, die uns vielleicht hilft, mit dieser Frage, wo bist du, Gott, auch ein bisschen umzugehen. Wenn ihr Lust habt, schlagt das mit auf. Ruth, dort im ersten Kapitel. Und wir starten ganz vorne, fangen bei Vers 1 an. Ruth, Kapitel 1, Vers 1. Zu der Zeit, als das Volk von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen alleine zurück. Die beiden heirateten 2 Frauen aus Moab, sie hießen Orpha und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starb auch Malchon und Kilion. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. eine Lebensgeschichte von mehr als 10 Jahren in ein paar Versen zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob euch das gelingen würde, die letzten 10 Jahre, die ihr erlebt habt, so konzentriert in einen kurzen Bericht zu fassen. Wie viel bleibt da auf der Strecke? Wir entdecken 2x Flucht, 2 Hochzeiten, 3 Todesfälle in diesen wenigen Versen. Und es steckt, finde ich, noch viel mehr drin. Da sind Mutter und Vater. Naomi und Elimelech. Sie sind verheiratet, sie wohnen in Bethlehem, einer Stadt, die ja im Laufe der Geschichte durchaus noch an Bedeutung gewinnen soll. Naomi und Elimelech verlassen gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, Malchon und Kilion, die Stadt Bethlehem aufgrund einer Katastrophe. Nicht, dass mir diese Geschichte irgendwie bekannt vorkäme. Spannend finde ich, dass Bethlehem übersetzt Haus des Brotes heißt. Eine Hungersnot im Haus des Brotes. Ist schon, finde ich, ein witziger Zusammenhang. Und da ist Elimelech, dessen Name Mein Gott ist König heißt. Mein Gott ist König. Aber zu essen haben wir in der Stadt, die Haus des Brotes heißt, nicht genug. Mir an seiner Stelle würde sich die Frage aufdrängen, wo bist du, Gott? Aus Naomi, der Lieblichen, das heißt ihr Name übersetzt, wird eine Flüchtlingsfrau, die hungernd durch die Lande zieht, in eine ungewisse Zukunft. Sie wäre das, was wir heute einen Wirtschaftsflüchtling nennen. Und ich glaube, dass die offene Frage nach dem Wohin eine Situation ist, die genau auch wieder diese Frage nach dem Wo bist du, Gott, ihr aufdrängt. Wir lesen lapidar in einem Satz und dann ließen sie sich in Moab nieder. Das Nachbarland hatte wohl mehr Regen gehabt. Dort gab es zu essen, im heidnischen Nachbarland. Den anderen ging es besser. Wo bist du, Gott? Moab hatte bereits israelitische Flüchtlinge abgewiesen. Das ist nicht so, wie wenn wir nach nebenan fahren, Österreich, Schweiz, Frankreich, sondern es war für sie eine Krisensituation. Als die Israeliten aus Ägypten fliehen, beauftragen die Moabiter sogar einen Seher namens Bileam, um das Volk zu verfluchen. Die hatten schon Geschichte. Angst hat immer wieder dazu geführt, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gab. Auch wenn momentan kein Krieg herrscht in der Zeit, wo sie nach Moab gehen, ist die Ablehnung deutlich zu spüren. Und das ist übrigens eine beidseitige Ablehnung. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, finden wir Vers 4 und Vers 7 folgende Aussagen. Die Amoriter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, selbst wenn sie schon 10 Generationen hier wohnen. Vers 7, du sollst nie ihren Frieden noch ihr Bestes suchen, dein Leben lang. Das sind Texte in Israel über die Moabiter in das Land, wo wir einfach lesen, sie ließen sich in Moab nieder. Wenn man sich das mal vorstellt, 10 Generationen, habe das versucht mir mal zu versinnbildlichen, habe mir überlegt, okay, ich fange mal gedanklich, ich habe zwar keine Enkelkinder, aber ich fange mal gedanklich bei meinen Enkelkindern an. Also ich habe dann theoretisch Enkelkinder, Kinder, dann komme ich, dann kommen meine Eltern, dann kommen meine Großeltern, dann kommen die Großeltern meiner Eltern. Hat jemand mitgezählt? Wir sind bei der Hälfte, bei 5. Gut geschätzt, 5. Was ist das für eine Zeitspanne, die hier das Volk Israel definiert, um die Ablehnung gegen ein Volk zu erhalten? Und ich lese in der Geschichte von Ruth, sie ließen sich in Moab nieder. Ich glaube, dass in Moab wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da Gesetze entsprechend gab, wie das auch im Volk Israel war, aber dass eine Ablehnung wahrscheinlich entsprechend da war. Und sie kommen hin und erleben doch etwas ganz anderes. Sie erleben, dass persönliche Geschichte fernab von staatlichen Regeln funktionieren kann. Sie erleben nicht diese Ablehnung, sondern sie erleben Aufnahme fernab dessen, was in der Theorie wahrscheinlich definiert worden wäre. Das, was politisch erlaubt, das politisch gangbar gewesen wäre. Eine Begegnung, die ihnen hilft, nicht nur eine Zukunft zu haben, sondern so sehr anzukommen, dass sie integriert werden. Integriert werden in ein Land, in dem sie die Familie weiter aufbauen, eine Hochzeit stattfindet, die Söhne mit zwei moabitischen Frauen. Die Lebensgeschichte geht weiter an diesem anderen Ort, der theoretisch so feindselig definiert ist und praktisch so anders erlebt wird. Klar, das ist natürlich nur eine Familie, das darf man nicht gesamtpolitisch sehen. Das hat ja keinen Effekt, wenn eine Familie da zusätzlich in dem Land ist. Das ist nicht so entscheidend. Ihr wisst, ich bin Schatzmeister, ein bisschen Zahlen müssen heute sein. Wenn man mal hochrechnet, habe das nochmal versucht, mit Hilfe des Internets zu recherchieren, wie viele Flüchtlinge es momentan nach Definition des UNHCRs gibt, das sind 60 Millionen. 60 Millionen. Was schätzt ihr, wie viele Einwohner hat die Europäische Union, die EU? 500. Da ist jemand aber top informiert. 500 Millionen, genauso ist es. Also es kommen 60 Millionen Flüchtlinge auf 500 Millionen EU-Bürger. Das sind, wer schnell rechnen kann, 12%. Schätzt mal jemand, wie viel wir hier im Raum sind? 200? Könnt ihr mit 200 leben? 12% von 200 sind? 24? Okay. 24, theoretisch, statistisch, Personen in diesem Raum wären Flüchtlinge. Nun diskutieren wir ja bei uns im Staat ganz viel darüber, jetzt durch die letzte Flüchtlingswelle, wie viel mehr Flüchtlinge jetzt in Deutschland, in Europa unterwegs sind. Ehrlich gesagt sind das 10 Millionen, wenn man es mal ganz drastisch hochrechnen will. Das heißt, der Unterschied ist, ob wir 10% oder 12% Flüchtlinge bei uns im Land haben. Das heißt, der Unterschied ist, haben wir 24 Flüchtlinge hier im Raum oder 20? Das ist die Sorge, die uns treibt. Statistik. Wir bleiben bei der Familie, in die Ruth einheiraten wird. Habe gesagt, sie kommen in diesem feindlichen Land an, wahrscheinlich durchaus getrieben mit der Frage, wo bist du Gott? Eine Frage, die mir persönlich nicht fern ist und euch vielleicht auch nicht. Sie dürfen bleiben, sie werden integriert, die Familie wächst, an dieser Stelle waren wir. Ich weiß nicht, ob in dem Erleben dieses Ankommens, dieses Integriertwerdens, dieses Familienaufbauen Könnens, sie ein bisschen eine Antwort auf die Frage erlebt haben, wo bist du Gott? Dass sie gemerkt haben, trotz aller Krise, trotz Hungersnot, trotz Flucht, erleben sie einen Ort, der ihnen Zukunft gibt. Und vielleicht war das ein Moment, wo sie gesagt haben, in unserem Leid, in unserer Krise haben wir erlebt, hier war Gott. Die Frage, wo bist du Gott, ist für mich nicht die Frage nach der Ursache des Leides. Warum lässt Gott so viel Leid, Schmerz und Tod zu? Eine Frage, die für mich unbeantwortet ist, die ich ihn fragen werde, wenn ich ihn, so hoffe ich, dereinst sehen werde. Es ist für mich die Frage nach der Gottesbegegnung im Leid. Ist Gott da, wenn ich Leid erlebe? Ist er tragfähig, auch in solchen schwierigen Situationen? Gott hat uns zugesichert, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er hat uns nicht zugesichert, ich mache die Welt hier schon schmerz- und leidensfrei. Das hat er uns für die Zukunft versprochen, aber nicht für hier. Ist die Geschichte an dieser Stelle zu Ende? Nö. Naomis Welt bricht erneut zusammen. Sie verliert ihren Mann und sie verliert ihre beiden Söhne. Alles auf Anfang. Wo bist du, Gott? Natürlich können wir sagen, dass im Laufe des Lebens, aber später, natürlich können wir sagen, dass der Lauf des Lebens, dass Menschen innerhalb einer Familie sterben. Aber spätestens, wenn Eltern ihre Kinder begraben, stellt sich mir die Frage, wo bist du, Gott? Für Naomi beginnt eine ganz neue Art von Fremdheit. Eine Fremdheit gegenüber dem Lachen, eine Fremdheit gegenüber dem Positiven in ihrem Leben. Die Unbeschwertheit geht wahrscheinlich verloren. Ich habe das bei meinem Vater in besonderer Weise erlebt, als meine Mutter gestorben ist, wie er angefangen hat, sein Leben, oder anfangen musste, ganz unfreiwillig, sein Leben neu zu sortieren. Und auch heute, 8 Jahre später, ist dieser Prozess noch immer nicht ganz abgeschlossen. Naomis Welt bricht zusammen. Die beiden Söhne, deren Namen übersetzt übrigens schwächlich und gebrechlich heißen. Ich weiß nicht, was Eltern motiviert, seine Kinder schwächlich und gebrechlich zu nennen. Vielleicht lag es an dem körperlichen Zustand, das ist nicht beschrieben, ich weiß es nicht. Schwächlich und gebrechlich, vielleicht war jeder Tag, den sie gelebt haben, so eine Hoffnung, dass schwächlich und gebrechlich, ich stelle mir tatsächlich vor, mein Kind schwächlich zu rufen, diese Kinder erleben Tag für Tag ihres Lebens, bis sie in dieser Fremde, in diesem fernen Land dann leider keinen Tag mehr erleben, sondern sterben. Nun hält Naomi nichts mehr in dem Land Moab, denn sie hat auch gehört, in ihrem Land ist mittlerweile wieder alles gut. Es gibt wieder zu essen. Sie macht sich auf und reist zurück nach Bethlehem. Ihre Schwiegertöchter sagen, wir kommen mit. Moabitische Schwiegertöchter. Sie sagt, bleibt mal lieber da. Sie lehnt das ab. Vielleicht, weil sie ihrem Land nicht die gleiche Integration zutraut, wie sie erlebt hat. Man erfährt nicht wirklich, was ihre Beweggründe sind. Orpha kehrt zurück. Naomi sagt aber ganz klar, Ruth sagt ganz klar zu Naomi, ich bleibe da. Ich gehe mit dir. Und dann kommt ein Text, den wir von Hochzeiten sehr gut kennen. Eigentlich der Kommentar einer Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter. Dort, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod wird dich und mich scheiden. Wow. Ein Text, der zu Hochzeiten passt, finde ich. Aber hier die Situation, eine so intensive Nähe der Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter, dass sie sagt, ich will bei dir bleiben. Ich habe deinen Gott erlebt und dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Gott. Integration verkehrt herum. Die Frage, wo bist du Gott? Ich weiß nicht, ob Naomi an dieser Stelle, wo sie diese Begegnung mit Orpha, bringen die Namen heute durcheinander, für Naomi, an der Stelle, wo sie Ruth begegnet und Ruth ihr diesen Kommentar gegenüber äußert. Dein Gott ist mein Gott, nur der Tod wird dich und mich scheiden. Ob das nicht vielleicht auch ein Moment ist in ihrem Leben, wo sie eine Antwort hat auf die Frage, wo bist du Gott? Es ist nicht alles weggewischt. Sie muss in ihr Land zurück und sich dort erneut integrieren. Das ist nicht ganz einfach, wenn man zurückkehrt als ein Flüchtling und von den anderen vielleicht ein bisschen außen vor gelassen wird, weil man nicht die ganze Zeit in diesem Land geblieben ist. Und da ist an ihrer Seite ihre Schwiegertochter. Und später in ihrem Leben sagt Naomi über Ruth, eine Schwiegertochter wie Ruth ist mehr wert als 7 Söhne. Söhne war damals etwas, was man unbedingt brauchte für den Fortbestand der Familie. Und wenn sie schon sagt, diese Schwiegertochter, die meisten Menschen zu der Zeit hätten wahrscheinlich eine Tochter zu einem Sohn in ein anderes Verhältnis gesetzt. Und sie macht hier deutlich, ich hänge so sehr an ihr, sie ist mir so wertvoll geworden, dass sie mir wertvoller ist als 7 Söhne. Was für ein Statement. Was für ein Handeln Gottes hier in das Leben von Naomi, eine fremde Frau aus einem fremden Land hineinzubringen, so viel Tragfähigkeit zu schaffen, dass sie bei ihr bleibt, sie begleitet in das eigene Volk, in das eigene Land zurück und da ist und zu so einer Stärke wird. Wir schauen uns den 2. Teil des Gedichtes an.
Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Wo bist du? Nicht nur eine Frage, die ich Gott stelle, sondern die er auch mir stellt. Wo bist du, Mensch? Wie vorhin schon erklärt, eigentlich die Richtung, die es zuerst gab. Dass Gott dem Menschen begegnen will und ihn ruft und fragt, wo bist du, Adam? Wo bist du, Eva? Wo bist du, Matthias? Wo bist du, Mensch? Gottes erlaubte Rückfrage. Ich bin erstaunt, dass die Bibel bereits im Alten Testament eine Art Asylsystem einrichtet. Ich finde das immer toll, wenn so aktuelle Themen, aktuelle Fragen ich in der Bibel wiederfinde und merke, wow, schon damals war das ein Thema. So weitblickend hat Gott die Bibel zusammenstellen lassen. Wir finden in 2. Mose 23, Vers 9 einen Text, der sagt, die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil auch ihr Fremdlinge in Ägypten wart. Ein Teil der israelitischen Geschichte, die hier Gott anspricht und sagt, erinnert euch daran, was ihr erlebt habt. Daher seid auch offen für die Menschen, die euch begegnen. Ganz erstaunt war ich über einen Text aus 3. Mose 19. Du sollst den Fremdling lieben wie dich selbst. Kennen wir aus einem anderen Zusammenhang. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, der Fremdling ist ja irgendwie auch mein Nächster. Im Alten Testament steht das schon drin. Und spannend finde ich den Punkt, dass im 3. Mose 19 auch beschrieben wird, du sollst dein Land nicht abernten. Du sollst nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, also nochmal drüber gehen, nachdem man einmal schon geerntet hat. Du sollst nicht Nachlese halten, sondern den Armen und den Fremdlingen sollst du es lassen. Gott hat damals schon im Volk Israel ein System eingerichtet für die Armen, für die Flüchtlinge, für die Menschen, die von außen kamen, einen Rechtsanspruch darauf zu sagen, ich kann hier auskommen, ich kann hier leben. Wo bist du? Wo bist du, Mensch? Es nimmt die Menschen in Verantwortung, weil ich kann mich auch dagegen entscheiden, auch als Israelit, zu sagen, ich mache aber Nachlese, ich ernte bis zu den Ecken meines Feldes ab. Meine Möglichkeit. Ein System, was davon lebt, von Solidarität, von sich kümmern, für ein Herz haben für andere. Wo bist du, Gott, war die Frage, mit der wir gestartet sind. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es mir nicht um die Frage geht, warum lässt Gott das Leid zu, sondern um die Frage der Begegnung, der Gottesbegegnung, der Begegnung zwischen Mensch und Gott in Situationen, die in unserem Leben schwierig sind. An dem Beispiel hier einer Familie, die ganz Aktuelles erlebt. Und es beinhaltet für mich diese Frage, wo bist du Gott? Auch immer die Frage, die Rückfrage Gottes, wo bist du Mensch? Und wie viele Menschen haben mir schon erzählt, dass in Situationen ihres Leides andere Menschen da waren, sie es erlebt haben, dass Gott durch andere Menschen ihnen gegenüber gehandelt hat und deutlich gemacht hat, hey, ich bin da. Das hat die Situation nicht weggewischt, aber es hat in der Situation geholfen. Und wir kennen alle diesen Spruch der Spuren im Sand, wo ein Mensch zurückblickt und sagt, guck mal Gott, immer wieder, gerade in den schwierigen Phasen meines Lebens, sehe ich nur meine Fußspuren. Und Gott sagt ihm, es stimmt, du siehst nur ein paar Fußspuren und nicht zwei. Aber es sind meine, weil ich dich getragen habe und nicht deine eigenen. Um diesen Perspektivwechsel, um dieses Erleben in der Herausforderung auch an mich gerichtet, das war der Gedanke dieser Predigt. Fazit: Gott hat uns leider hier keine heile Welt versprochen. Ich wünschte mir, dass es schon hier kein Tod, kein Leid, kein Schmerz mehr gibt. Das war leider nicht Gottes Versprechen für hier. Er hat uns das versprochen für die neue Welt, die kommt. Was er uns aber versprochen hat, dass er da ist, dass er bei uns ist, dass er uns nicht alleine lässt, das ist sein Versprechen. Und so wünsche ich uns allen Ruths an unserer Seite. Menschen, die wir als so wertvoll erleben, die uns so in schwierigen Situationen tragen, dass wir sagen können, müsste man irgendwie übertragen, das war mir wertvoller als 7 Söhne. Das war mir wertvoller als alles andere in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen mag. Mehr Ruths an unserer Seite, das ist das, was ich uns wünsche. Und genauso bete ich darum, dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt und die Augen aufmacht, an welchen Stellen wir in dem Leben unserer Mitmenschen Ruths sein können. Ich möchte an dieser Stelle noch einen ganz großen Dank loswerden. Ein Dank für die Arbeit, die ihr macht, jeden Montag hier in der Suppenküche. Obdachlose, die herkommen können, die erleben können, dass da Menschen sind, die ihnen mit offenem Herzen begegnen, die ihnen was zu essen geben. Das ist so eine Ruth-Situation. Ich weiß nicht, ob Sie das so beschreiben würden, aber es ist wenigstens ein Geschmack davon. Das finde ich ganz toll, dass ihr das macht. Ich finde das toll, dass wir in unseren Gemeinden, und ich weiß, dass ihr das auch ganz intensiv habt, Diakoniedienste haben, wo Menschen sich um andere Menschen kümmern, da sind, aufmerksam sind und gucken, wo sie helfen können. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Unterstützung für die Flüchtlinge in den unterschiedlichen Varianten, wie ihr sie gegeben habt. Und auch das, was ich vorhin erlebt habe mit der Frage der Kinder, kann auch so eine Ruth-Situation werden. Wenn Eltern, wenn Kinder in schwierige Situationen kommen und Kontakt da ist, andere Menschen da sind, kann man mittragender sein. Ich hoffe, dass das gelingt. Gottes Segen euch dabei. Vielen Dank für jede Situation, wo ihr da seid, wo ihr anpackt, wo ihr Menschen helft. Ihr tut hier Gottes Werk. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, das nochmal die